Hallo und willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Whisky oder Wasser, dem Podcast des Jane Goodall Institute Austria. Heute dreht sich alles um Whisky, oder besser gesagt um die Destillerie Kraus aus der Steiermark, unser Whisky-Partner hier im Podcast. Zum Jahresabschluss durfte ich mit Carmen Kraus noch ein bisschen online plaudern. Carmen hat gemeinsam mit ihrem Mann Werner die Destillerie gegründet. Eine Destillerie, deren Geschichte nicht mit großen Visionen begann, sondern mit einer Garage, Neugier, Handwerk und der Bereitschaft, einen eigenen Weg zu gehen. Damit sage ich schon viel Spaß beim Anhören, schön, dass du eingeschaltet hast und ich und das gesamte Team vom Jane Goodall Institute Austria wünschen dir schon jetzt ein frohes neues Jahr. Cheers! Hallo liebe Carmen, schön dich zu sehen und dass wir heute Zeit haben, ein bisschen zu plaudern. Wie geht's dir?
Danke, geht mir gut. Und dir?
Auch gut. Ja, in Wien ist es ja leicht winterlich schon mittlerweile. Ich habe bei eurem Instagram-Kanal gesehen, ihr hattet es noch schön im Sonnenaufgang, habe ich da ein Bild gesehen, aber es sah nicht so winterlich aus bei euch in der Steiermark.
Es ist tatsächlich sehr kalt und ich sehe den Schnee auf den Bergen.
Ah, okay. Sehr gut. Ja, in Wien ist er zur Abwechslung mal sogar ein bisschen liegen geblieben. Wer hätte das
wirklich
gedacht? Jane verbindet mit Whisky ja ganz viel. Was verbindest du mit Whisky oder mit dem Genuss von Whisky?
Es ist hauptsächlich mal, ist es so, es ist Genuss. Es ist eine Vielfalt an Geruch und Geschmackskomponenten, die auf einen da einwirken, würde ich mal sagen. Einerseits eben durch den Rohstoff, den man verwendet, in dem Fall eben Mais und Malz, den man eben bei unseren Whisky auch noch schmeckt, dadurch, dass eben nicht so lange gelagert ist. Und andererseits eben die Geschmackskomponenten, die durch die Fasslagerung zustande gekommen sind. Mir schmecken da am meisten die Vanillenoten. Mm. Wir haben da immer amerikanische Fässer, also die Fässer sind aus amerikanischer Eiche, mit Charred Oak, also wirklich starkem Toasting. Und das ist was, was mir besonders gut gefällt immer wieder. Und es gibt dem Whisky auch leichte süße Noten. Auch eben der Punkt, eben, dass es ein Getreide wirklich direkt von uns, von der Gegend ist. Die Kombination ist es eigentlich, die für mich den Whisky als was Besonderes macht. Warum es uns auch Spaß macht, eben Whisky zu machen, ist, es gibt eine riesen Bandbreite an Whisky, die man herstellen kann.
Die Jane hat ja auch diesen Salm Valley Whisky bekommen. Und da ist ja eben diese Maissorte, das ist so eine alte Maissorte, habe ich gelesen. Was genau hat es damit auf sich? Die kommt auch aus der Region bei euch oder wie ist das?
Genau, wie wir mit Whisky begonnen haben, war so, es gibt sehr viele Whiskys auf der Welt, sehr viele gute Whiskys auf der Welt. Und wir wollten einen besonderen Whisky machen, nicht nur im Geschmack, sondern eben auch von den Rohstoffen her. Und wir haben da in der Zeitung von einem Landjugendprojekt gelesen, die eine spezielle alte Landmaissorte ausgetestet haben und ausgesät haben, die eben noch keine Hybridsorte ist. Und wir sind auf die zugegangen und haben gesagt, wie schaut's aus? Habt ihr vielleicht noch was übrig? Und die haben tatsächlich noch ein paar hundert Kilo davon übrig gehabt. Und so ist es, dass wir das erste Mal diesen Whisky ausprobiert haben. Und in Folge war dann eigentlich auch so, dass jemand, der das als Hobby macht, das Landwirt zu sein, der hat angefangen, eben diesen Mais für uns extra anzubauen und zusätzlich auch als Sterz zu verkaufen und hat sein Sortiment inzwischen erweitert auf alte Roggensorte, von Emma, das ist so eine Urgetreidesorte. So ist immer wirklich gute Kooperation entstanden, weil wir eben der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass solche Sachen erhalten bleiben.
Ja, richtig schön, dass sich da dann sowas ergeben hat, dass man zusammenarbeitet und eigentlich auch für ihn sich dann ja ein ganz neues Projekt mit den anderen alten Sorten aufgetan hat.
Ganz genau.
Sehr nett. Und ich bin ja erst durch den Podcast und durch Jane mehr zum Whisky gekommen. Gut, dass du jetzt da bist, jetzt kannst du ein paar Dinge für mich klären. Es gibt ja Whisky mit E vorm Y und Whisky ohne. Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist der, dass schottische Whisky wird ohne dieses E geschrieben. Und eben auch der Malz-Whisky. Also Single Malt. Diese Whiskys werden alle ohne E geschrieben. Und Whisky eben wie Bourbon aus Amerika oder eben mit Mais, der wird mit E geschrieben. Und die irischen Whisky werden auch mit E geschrieben. Also es ist etwas komplex.
Gut zu wissen. Aber wenn ich ein E sehe, kann ich mir zumindest schon ein bisschen was herleiten, dass es eben anders ist als der Schottische jetzt zum Beispiel.
Ja, genau. Also das ist das grob gesagt.
Ja, sehr gut. Das erklärt zumindest ein bisschen für mich die Frage. Danke.
Na, aber ich kriege die oft gestellt, auch wenn wir bei Verkostungen zum Beispiel, habe ich schon hin und wieder gehabt, dass jemand gesagt hat, übrigens, ihr habt da einen Schreibfehler. Ich habe dann gesagt, nein, es ist tatsächlich bewusst, dass es einmal mit E und einmal ohne E ist. Aber danke, man kann immer Fehler machen und ich bin immer offen.
Sehr aufmerksam, ja. Ja. Das ist eh auch ein guter Einstieg. Gibt es so Irrtümer mit Whisky, mit denen ihr öfter konfrontiert seid? Fällt dir da was ein? Oder so Mythen?
Naja, ein Mythos ist, dass das Whisky alt sein muss, damit er gut ist.
Ah ja.
Es ist so, dass die Schotten haben eine gewisse Art zu brennen. Und dadurch benötigen sie auch die recht lange Lagerzeit. Damit sie rund werden und trinkbar, es ist so, dass wir immer eine komplett andere Art haben zu brennen. Wir brennen die Whisky gleich wie unsere Edelbrände. Und dadurch verbrauchen wir diese lange Lagerzeit nicht. Also wir brauchen 3 bis 4 Jahre bei unseren Whiskys, dass sie eigentlich rund und gut trinkbar sind. Je länger was dann im Holzfass ist, desto stärker dominiert dann natürlich das Holzfass oder der Holzfassgeschmack. Und das, was man im Vorhinein benutzt, also den Rohstoff, wie eben, ob es jetzt Mais ist, ob es Malz ist, ob es Roggen ist, das tritt eigentlich in den Hintergrund.
Ah.
So gibt es eben verschiedene Arten, das Ganze zu machen. Und wir haben eben gesagt, nein, es ist einfach nur die Schotten kopieren, das ist ja Fahrt, wir machen was Neues.
Welche Grundzutaten braucht man eigentlich für einen Whisky? Das weiß ich gar nicht.
Whisky ist so, dass das aus Getreide gemacht werden muss. Also ich kann die verschiedensten Getreidesorten nehmen, eben von Roggen, von Gerste, Weizen, unendlich, also was es eben an Getreide gibt. Und das Getreide kann auch gemälzt sein. Und dann kann es auch geräuchert sein. Alleine dadurch habe ich eben sehr viele verschiedene Geschmackskomponenten, die möglich sind. Damit man in Europa etwas als Whisky verkaufen darf, muss es mindestens 3 Jahre lang im Fass gelagert worden sein.
Ah, okay. Das wusste ich auch nicht.
Das ist die Voraussetzung. Und zum Beispiel in Amerika ist es anders. Das muss nur im Fass gewesen sein, keine Zeitdefinition.
Ah ja, das klingt schon einfacher. Amerika. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es dir aufgefallen, normalerweise frage ich meine Gäste ja am Anfang immer Whisky oder Wasser. Bei dir dachte ich mir, kann ich mir diese Frage ja eigentlich sparen. Wenn du nicht Whisky sagen würdest, wer dann? Deswegen habe ich aber eine andere Frage. Wie wichtig ist denn Wasser als Zutat beim Whisky?
Es spielt eine große Komponente auch. Also es ist eben so, es ist einerseits der Rohstoff, dann wie man es brennt und die Lagerung. Und die vierte Komponente ist tatsächlich das Wasser. Und da haben wir das große Glück, dass wir unser Trinkwasser von der Koalpe bekommen. Und dieses Wasser ist sehr weich. Das hat 2 bis 3 Härtegrade und ist damit optimal für die Herstellung unseres Whiskys. Also wir können das Wasser aus der Wasserleitung direkt verwenden, um unseren Whisky auf Trinkstärke einzustellen. Trinkstärke bedeutet, also nach dem Brennen hat unser Whisky so um die 80 Volumensprozent Alkohol. Mit dem Trinkwasser stellen wir ihn dann schrittweise eben auf Trinkstärke ein. Das heißt, bei uns ist Trinkstärke meistens so zwischen 44 und 48 Volumensprozent oder auch ein bisschen aufwärts. Also wir haben zum Beispiel auch einen Whisky in Fassstärke, der hat dann um die 60 Volumensprozent. Also wir haben deswegen eher einen höheren Gehalt an Alkohol in unseren Whiskys, weil der Alkohol ist Aromaträger. Also je mehr Alkohol ich drinnen habe, desto intensiver schmeckt das Ganze. Und bei unseren Whiskys, wenn man sie kostet, man spürt vielleicht am Gaumen und an der Zunge den Alkohol etwas stärker, aber geht weich hinunter und der Geschmack ist dann sehr lange da. Und es ist ja so, dass man den Whisky oder einen Alkohol generell eigentlich trinkt, um ihn zu genießen. Es ist ein Genussprodukt. Und so kann ich ein paar Schluck trinken und ich habe sehr lange noch einen Geschmack.
Kann ich bestätigen. Ich durfte ja auch schon den einen oder anderen Schluck von eurem Whisky machen. Man hat die verschiedensten Geschmackskomponenten und das erklärt das für mich. Ja, wahrscheinlich, wie du sagst, weil der Alkohol trägt das, das merkt man dann. Und gibt es auch einen speziellen Whisky, den ihr gern mal entwickeln würdet, so wenn Zeit und Geld und alles keine Rolle spielen würde? Habt ihr da was im Kopf?
Was wir gerne wieder machen wollen, was aber eben einige Jahre noch dauern wird, ist, dass wir ein Roggenmalz wieder brennen. Das haben wir nämlich einmal gemacht gehabt und das war ein Whisky, der für mich einfach der genialste bis jetzt war. Der hat nämlich Nougat-Noten gehabt.
Ah.
Und dann ist es so, dass wir einfach auch immer wieder schauen, was haben wir noch nicht ausprobiert, welche Getreidesorte oder wie stark geröstet war das. Vom Werner kann ich sagen, er hat sich seinen perfekten Whisky schon fast gemacht. Er hat eben ein Getreide geräuchert mit einem Dorf von uns da aus der Gegend, also wir haben da ein Hochmoor, wollte eben einen dezent geräucherten Whisky haben, den haben wir jetzt eben auch herausgebracht. Und er ist sehr gut. Also er hat zum Beispiel Platin gewonnen in Las Vegas. Der Werner hat gesagt, ja, er ist schon sehr gut, aber ich habe da noch ein paar Ideen, wie ich ihn besser machen kann. Und genau das ist der Werner. Er kostet was, er trinkt was oder er schaut sich was an und sofort hat er neue Ideen, was Neues umzusetzen oder was Sachen noch zu verbessern.
Ja, aber auf jeden Fall gratuliere auch zur neuen Auszeichnung gleich wieder. Und das klingt ja sehr cool. Ich liebe ja so das Hochmoor als Landschaft. Passt auch gut zum Whisky irgendwie. Das verbindet man irgendwie damit. Und man merkt ja bei euch diesen regionalen Einschlag, dass ihr schaut, Dinge zu erhalten. Das war ja auch ein großes Thema von der Jane Goodall. Sie war bekannt für das Engagement in der Natur, in der Tierwelt. Wie achtet ihr drauf? Oder gibt es bei euch auch so Nachhaltigkeitskonzepte oder die regionale Verbundenheit, die hast du eh schon angesprochen. Aber diesen Geist von Jane, findest du denn auch bei euch im Unternehmen in irgendeiner Art und Weise?
Schon, es ist ja so, wir haben selber 3 Kinder. Es ist uns wichtig, wie man mit der Welt umgeht und wie es weitergeht. Und unser Gedanke ist auch der, dass jeder einfach bei sich anfangen muss. Schaut, wo kann er kleine Schritte machen oder auch größere Schritte. Zum Beispiel ist ein Teil, wenn wir Whisky produzieren, ist es ja so, dass wir in dem ersten Schritt aus dem Getreide die Stärke herausholen, die in Zucker umwandeln und eigentlich ja dann nur der Zucker in Alkohol umgewandelt wird. Das heißt, es bleibt ja das Getreide als Rohstoff übrig. Und da ist es so, dass wir uns da wirklich auf die Suche gemacht haben, wer dieses Getreide, aus dem ja nur die Stärke entfernt worden ist, noch brauchen kann. Und dass es nicht einfach auf den Komposthaufen kommt, sondern dass es wirklich noch verwertet wird. Und da sind wir im Ort bei uns fündig geworden. Da hat jemand Hirsche, die er züchtet. Der bekommt jetzt das Getreide, also das Getreide, aus dem die Stärke entfernt worden ist, und verfüttert es an seine Hirsche für Ballaststoffe. Und im Gegenzug bekommen wir dann also bei jeder Whisky-Produktion vielleicht ein Badelwürstel oder das letzte Mal war es auch ein Leberkäse zurück, weil wir haben einfach gesagt, also wir schenken das gerne her. Es geht uns darum, einfach, dass es verwertet wird.
Und das ist eh genau das, was die Jane oft auch gesagt hat, mit jeder Einzelne kann ja einen Unterschied machen in seinem Wirkungsbereich. Und das macht ihr ja auch eben in eurer Region. Ihr schaut, wie kann man sich unterschiedlich helfen? Wie kann eine Art Kreislauf entstehen, der für alle gut ist? Also das ist richtig toll. Jetzt noch ein bisschen zu dir persönlich möchte ich noch ein paar Fragen stellen, weil ich glaube, jeder, der dir schon ein bisschen zugehört hat, merkt, du kennst dich sehr gut aus. Das kommt natürlich auch aus deinem Beruf, aber du bist ja eigentlich auch eine Chemiestudentin gewesen und hast ja auch das Chemiestudium abgeschlossen. Hattest du ursprünglich andere Pläne damit oder?
Naja, also ich habe nicht das Chemiestudium begonnen mit dem Ziel, Schnaps zu brennen. Nein, es ist so, wie das Leben oft spielt. Also man beginnt etwas, also bin immer naturwissenschaftlich interessiert gewesen in die Richtung Biologie, Richtung Pflanzen. Habe dann eben beim Chemiestudium auch den Zweig gewählt mit Mikrobiologie, Lebensmittelchemie und Biotechnologie. Es war nach dem Studium, dass wir eben damit begonnen haben, Schnaps zu brennen. Durch dieses Studium war eigentlich auch so, dass am, vor allem die Lebensmittelchemie-Vorlesungen ist am Anfang sehr viel bewusst worden, okay, wie sind Lebensmittel zusammengesetzt, vor allem diese Fertiglebensmittel, was möchte ich essen, was möchte ich nicht essen. Wir kaufen möglichst nur die einzelnen Lebensmittel ein und verarbeiten sie dann möglichst wenig bereits Verarbeitetes. Genau diese Art und Weise, wie wir gern unsere Lebensmittel haben, ist auch so, dass wir die Edelbrände, die Whisky, die Gin, die wir herstellen, den Rum, dass wir das genauso machen. Durch das Chemiestudium, das wir ja beide gemacht haben, also der Werner hat also analytische Chemie gemacht und war in der Batterieforschung, aber es ist so, dass wir diese Grundeinstellung, die wir haben, die haben wir eigentlich mitgenommen. Es hat sich dann so alles ergeben, wie es im Leben oft spielt. Man kommt zu einer Kreuzung, die mir im Vorhinein eigentlich gar nicht bewusst ist, dass es eine Kreuzung ist. Und man geht den einen Weg und das Leben entwickelt sich in eine Richtung, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen hat können.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, so eine Kreuzung kennt jeder, sage ich einmal. Aber auch ganz lustig, wie sich eben da die Wege verbinden.
Es ist immer wieder spannend.
Ja, und Du hast ja auch schon Amerika ein bisschen angesprochen. Ich habe mich ja natürlich ein bisschen informiert über euch und ich fand, ihr habt aber schon noch ein bisschen so eine amerikanische Geschichte. Für mich so eine klassische, weil ihr habt ja in der Garage begonnen mit dem ganzen Schnapsbrennen sozusagen.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich vor allem so, dass wir beide Chemie studiert haben. Weg war eigentlich eher sozusagen vorgegeben, dass wir irgendwo in der Industrie als Chemiker arbeiten. Wir sind aber beide Freigeister und sind eigentlich so, dass wir gern selber unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und es ist so, dass der Werner ein bisschen aus einer Obstbaufamilie kommt und hat immer schon gern was mit Obst machen wollen. Und da hat sich das dann ergeben, dass wir am Nachbarn abgeschwarzt sozusagen, dass er uns 1500 Quadratmeter von seinem Grund verpachtet und haben dort Tafelkirschen gesetzt. Also 300 Bäume. Und da war die erste Ernte, war ihm so, dass die aufgeplatzt ist. Der Werner hat sie bei einem Verwandten gebrannt und kommt dann heim und sagt, du, das ist was, das könnte man auch machen. Und dann haben wir uns das durchüberlegt und haben gesagt, ja, passt, das machen wir jetzt. Und haben eben dann noch das Glück gehabt, dass vom Werner eine Großtante eine Garage übrig gehabt hat, die sie nicht mehr benutzt hat, weil sie nicht mehr Auto fahren hat dürfen. Die hat 15 Quadratmeter gehabt. Die haben ausgefliest, haben einen Brennkessel reingestellt. Der Werner hat einen zweitägigen Brennkurs gemacht und hat sich das Gerät erklären lassen. Und so hat das diese ganze Reise begonnen. Und das Spannende war dann wirklich, wir haben in dem ersten Jahr haben wir 5 Edelbrände gemacht. 3 davon haben bei der Steirischen Landesverkostung Gold gemacht und 2 Silber. Also hat von Anfang an funktioniert und dann hat es uns eben einfach Spaß gemacht, man hat natürlich von Anfang an Spaß gemacht, weil wir haben einfach jedes Jahr dann was Neues ausprobiert. Das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir wieder investiert. Und da ist eigentlich auch der Forschergeist, den wir vom Studium gehabt haben, der hat eigentlich, ja, ist dann sozusagen in der Schnapswelt, hat er sich wiedergefunden.
Ja, doch ein großer Vorteil, auch wenn man das Werkzeug in der Hand hat sozusagen und es dann halt vielleicht in einer anderen Weise als gedacht benutzt, sage ich einmal.
Ja.
Aber das heißt, eigentlich gab es bei euch nie so Rückschläge oder Zweifel, ob das funktionieren würde. Es klingt für mich so, als hättet ihr probiert und es hat einfach sich organisch entwickelt.
Ganz genau. Es hat von Anfang an funktioniert. Es war auch so, dass eben zum Beispiel beim Gin, den ersten Gin, den wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, das ist ein klassischer Gin, dominant Wacholder, Zitrone, ein bisschen Lavendel und ein bisschen eine andere Gewürze dazu. Waren da beim Gewürzhändler, beim Vandenberg in Graz und haben uns so die Gewürzbar durchgerochen und haben gesagt, okay, das könnte passen. Haben überall ein paar Handvoll genommen. Ich habe das dokumentiert, weil das ist dann doch das, was man auf der Uni lernt, wenn man Experimente macht. Man soll sie dokumentieren, dass man sie wiederholen kann.
Stimmt.
Und haben den nach 4 Wochen gebrannt und die Rezeptur ist gestanden. Der ist inzwischen 9-mal mit Doppelgold oder Platin weltweit ausgezeichnet worden.
Wow.
Es ist wie beim Kochen. Man braucht ein gewisses Gefühl dafür, ein gewisses Händchen. Man braucht aber immer den kompromisslosen Zugang, dass man sagt, okay, na, es müssen die besten Zutaten sein. Ich nehme nur den besten Anteil heraus. Ich bleibe bei der Qualität. Ich gehe nicht auf Quantität. Das ist es dann, was es, glaube ich, ausmacht.
Ich höre dir sehr gerne zu. Es ist nämlich total spannend. Bei dir ist das nämlich so irgendwie wie ein Abenteuer verbunden mit Wissenschaft. Das finde ich total spannend, dass du einerseits deine wissenschaftliche Seite da ausleben kannst und auch diese abenteuerliche, experimentierfreudige Seite mit neuen Gewürzen probieren. Und ich glaube schon, dass das eigentlich ein sehr schönes Feld ist.
Das ist ja wirklich auch das. Es macht uns Spaß und man kann immer noch was Neues machen. Was uns auch Spaß macht, ist, dass wir inzwischen weltweit wirklich sehr viel spannende Leute treffen, verschiedene Kulturen kennenlernen und das ist was, was für mich einfach immer wieder faszinierend ist und Spaß macht.
Das erinnert mich jetzt auch an die Jane, weil ich glaube, dieses Ritual von ihr mit dem Whisky, das hat ja auch viele verbunden. Whisky ist anscheinend ein verbindendes Element in irgendeiner Art und Weise.
Das glaube ich schon. Es ist auch ein Getränk, das wirklich weltweit, also das haben wir wirklich mitbekommen, Whisky ist weltweit, wird es genossen. In den unterschiedlichsten Ländern ist Whisky wirklich das, was überall, was man überall kennt und überall trinkt, in den unterschiedlichsten Formen.
Stimmt, ja. Kann natürlich auch liegen, dass ich jetzt da mehr sensibilisiert bin auf das Thema. Aber ich habe auch das Gefühl, in meinem Umfeld lerne ich immer mehr Whisky-Leute kennen, sozusagen, die irgendwie den Whisky sehr schätzen und das auch wirklich zelebrieren und genießen. Also ist ganz interessant. Gab es in eurem Business auch mal so einen Aha-Moment, sage ich mal, bei dem ihr dachtet, das wäre besser gewesen, wir hätten es früher gewusst? Fällt dir da was Spezielles ein?
Wenn wir natürlich alle Informationen und Wissen, das wir jetzt hätten, am Anfang gehabt hätten und auch die ganzen Connections, weil natürlich dadurch, dass wir bei null angefangen haben, haben wir natürlich auch null Verbindungen gehabt. Das wäre natürlich super, wenn man mit dem starten könnte, dass man schon viele Leute kennt, viele Verbindungen hat. Also das wäre natürlich super.
Klar, ja, aber wie war das eigentlich mit den Geschmackstesten? Habt ihr das nur untereinander getestet oder hattet ihr da Freunde und Bekannte? Wie ist das abgelaufen?
Nein, wir haben das tatsächlich nur unter uns getestet und haben gesagt, schmeckt uns oder schmeckt uns nicht.
Hast du vielleicht für unseren Zuhörer oder unsere Zuhörerin eine unternehmerische Erkenntnis, sage ich mal, die dir geholfen hätte, wenn du sie von wem anderen gehört hättest?
Ich glaube, da hat uns auch wieder das Studium geholfen oder vielleicht ist es auch unsere Persönlichkeit, ich weiß es nicht, aber es ist so, das Chemiestudium ist doch eines von den schwereren, möchte ich jetzt mal sagen. Es gibt eben sehr viele Labors, also man braucht wirklich relativ viel Aufwand, in diese Labors hineinzukommen, die waren begrenzt. Also man hat sehr viel Durchhaltevermögen gebraucht, Rückschläge, weil das Wissen, das man benötigt hat, einfach sehr, sehr groß war. Und dieses niemals aufgeben, niemals kapitulieren, aus dem Film Galaxy Quest, das ist eigentlich genau das, was man braucht.
Ja, und dann, wie du sagst, da muss man das auch gerne machen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Dieses Durchhaltevermögen kommt dann bei Sachen, die wir wirklich einfach gerne machen.
Ganz genau. Also das ist mal sonst so die Grundvoraussetzung, dass es einem Spaß macht. Dann muss man aber trotzdem eben auch die Sachen, die einem vielleicht jetzt nicht so Spaß machen, weil natürlich bei allen Arbeiten, die man hat, gibt es Sachen, die machen sehr viel Spaß und dann gibt es einfach Grundsachen, die erledigt werden müssen.
Davon kann ich auch ein Liedchen singen, das kommt mir sehr bekannt vor. Und du und der Werner, ihr wart ja dann nicht nur Studienkollegen, sondern ihr seid ja jetzt auch ein Ehepaar und Geschäftspartner. Wie ist das? Gibt es da klare Rollen und der Zuständigkeiten oder ist das auch alles sehr organisch bei euch?
Es ist tatsächlich so, dass wir uns eben da sehr ergänzen. Im Wissen, im Wesen, es ist so, dass der Werner eben dieser Freigeist ist, der wirklich die Fantasie hat, dem ständig neue Sachen einfallen, der schon wieder Neues denkt. Und jemand, der aber viel Fantasie hat, braucht auch die Freiheit, dass er das ausleben kann. Und ich bin tatsächlich der eben so die meisten Grundsachen macht. Der schaut, dass alles funktioniert, dass alles da ist, dass die Organisation stimmt. Organisation ist eigentlich sehr, das Wort bei uns, weil mit drei Kindern und einer Firma ist alles sehr getaktet. Man braucht eben beides. Man braucht einerseits diese Grundstrukturen, dass alles funktioniert und andererseits aber auch die Fantasie, dass es weitergeht und man was Neues macht.
Wie heißt es so schön? Ich glaube, Organisation ist Königin, Kreativität ist König.
Also habe ich noch nie gehört, aber das würde sehr gut passen, ja.
Wie geht es ihr damit um, wenn ihr jetzt einmal unterschiedlicher Meinung seid? Bleibt das alles im Büro oder diskutiert ihr das dann am Küchentisch weiter, sage ich einmal?
Tatsächlich ist es so, dass wir das dann am Küchentisch weiter diskutieren.
Die Jane hat ja auch immer oft auf ihre innere Stimme gehört oder wir hatten auch Caesar Sampson, der auf seine Intuition gehört hat. War das bei euch auch ein Thema? Intuition, habt ihr vieles, trotz eurem wissenschaftlichen Background, auch intuitiv gemacht bei dem ganzen Business?
Schon. Also es ist eben, vieles macht man nach Gefühl. Und ich glaube, das ist diese Kombination eben aus Wissen, aus Erfahrung, Fakten prüfen natürlich, sich alles anschauen, aber trotzdem letztendlich das aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Klingt jetzt irgendwie komisch, das aus dem Bauch heraus zu entscheiden, klingt sehr willkürlich. Es muss von der Gefühlswelt her einfach passen auch. Also wir sind eher so, dass wir okay die Daten und Fakten doch vorher checken, da sind wir wieder eben vom Studium, dass man sich die Sachen eben vorher anschaut und möglichst viel Informationen von verschiedensten Quellen einholt. Und dann aber nach seinem Gefühl entscheidet, weil es muss für einen selber passen.
Ja, aber ich finde schön, dass ihr beide Seiten wirklich auslebt. Das merkt man, glaube ich, jetzt schon im ganzen Gespräch eben. Finde ich immer sehr beeindruckend, wenn Leute einfach diese wissenschaftliche und diese intuitive Seite verbinden können. Man merkt ja, ihr gewinnt ja viele Preise mit euren Whisky und euren Bränden. Gibt es jetzt irgend so einen Preis, den ihr unbedingt noch erreichen wollt? Oder schwebt da irgend sowas wie der Oscar, sag ich mal, unter diesen Bränden? Gibt es ein Ziel in die Richtung?
Bei den Verkostungen gibt es sowas wie den Oscar nicht. Diesen einen höchste Verkostung. Unser Ziel ist eigentlich, bei den vielen Sachen, die wir noch machen werden, dass die alle gleich gut bleiben oder vielleicht sogar noch besser werden und den Menschen auch schmecken.
Und worauf bist du persönlich am meisten stolz, wenn du jetzt auf deine Reise zurückblickst vom Chemiestudium zur Destillerie Kraus, zu diesem Unternehmen? Gibt es da einen Moment, der dir besonders viel bedeutet?
Einerseits bedeutet es mir sehr viel, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Meine, unsere Kinder sind jetzt inzwischen zwischen 14 und 20, dass wir ihnen einfach auch Werte mit haben geben können, die uns wichtig waren, und dass die Firma erfolgreich ist, dass wir gute Whiskys machen, aber andererseits auch eben, dass es unseren Kindern gut geht, dass wir ihnen so viel mitgegeben haben und sie angenommen haben, dass sie in der Welt gut zurechtkommen werden und dass wir einfach sehr stolz auf sie jetzt schon sind, dass wir das beides geschafft haben, eben zusammen. Und in der Firmengeschichte war einer der größten Momente sicher der, wie unser erster Gin eben das Doppelgold gemacht hat in San Francisco 2015. Wir haben da hat der Werner um 5 Uhr in der Früh das E-Mail gelesen, dass wir da gewonnen haben, und wir sind da buchstäblich an die Decke gesprungen
vor der Freude. Das glaube ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich, in dem Moment, weil ich meine, natürlich hofft man, glaube ich, damit oder wünscht es sich, aber das dann wirklich so schwarz auf weiß zu sehen, das ist sicher ein sehr schöner Moment gewesen.
Ja, also, dass er gut war, davon waren wir überzeugt, aber dass er eben so herausragend war und dass das als erster Gin, das war wirklich ein sehr besonderer Moment.
Ja, schön, dass das alles so funktioniert hat. Und eure Kinder, sind die Whisky interessiert in eurem Unternehmen oder eher in ganz andere Richtungen?
Es ist so, dass unser Sohn, der ist jetzt 20, der hat eben, nachdem er die Hack absolviert hat, ist er bei uns jetzt mit eingestiegen, ist auch mit Leib und Seele dabei. Er ergänzt uns eigentlich auch perfekt, da er die Marketingseite betreibt. Er kann das einfach sehr gut mit Leuten sprechen. Er hat einfach so eine Ausstrahlung. Er war in der Schule immer auch Klassensprecher und Schulsprecher. Hat zwar die Pubertät recht heftig durchlebt, aber...
Ja, muss manchmal sein.
Aber ist eben jetzt auch mehr als 100% dabei, studiert nebenher noch Marketing und Sales, und wir sind also auf ihn und auch auf die anderen zwei sehr, sehr stolz. Was wir an sich jedem Kind gesagt haben oder allen Kindern immer gesagt haben, ist das, es ist unser Traum, es ist der Traum von mir und von Werner. Sehr gerne können sie ihn weiterführen, wenn es für sie passt, aber es ist uns wichtig, dass sie mal ihren eigenen Traum und ihren eigenen Weg finden. Und wenn der mit unserem zusammenpasst, dann freut uns das. Aber es ist uns wichtig, dass sie sich selbst finden.
Oh, das hast du jetzt aber sehr schön gesagt. Das ist aber wirklich schön. Und ich wollte dich ja eigentlich noch für unseren Tapestry of Hope um einen Gedanken bitten, aber ich glaube, den hast du mir gerade geliefert.
Super.
Das finde ich ist das Schöne, dass ihr gemeinsam etwas aufgebaut habt, was jetzt vielleicht Generationen überdauern kann, wenn die Kinder das wollen, aber nicht dieser Druck da ist, dass dieser Traum von euch weitergeführt werden muss, familiär. Das ist, glaube ich, wichtig und sehr schön.
Wir geben unser Bestes.
Das merkt man, und das merkt man auch beim Whisky. Und wie gesagt, ich war ja sehr froh, dass ich den einen oder anderen Schluck schon genießen habe dürfen von eurem Whisky. Und ich sage jetzt auch gleich mal an der Stelle, danke, danke, Carmen. Das war wirklich ein super schönes Gespräch. Whisky wird noch länger in meinem Leben eine Rolle spielen, habe ich das Gefühl. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute für das und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Danke für die netten Worte. Es hat mir sehr gefallen, mit dir da zu tratschen. Du bist natürlich herzlich eingeladen, auch wenn du mal in der Gegend bist oder auch bewusst bei uns vorbeizukommen und noch ein paar andere Whisky-Sorten oder was anderes zu verkosten.
Ja, sehr gerne. Das mache ich ganz bestimmt, weil ich weiß gar nicht, wie das so ausschaut. Und ich habe ja auch mal die chemischen Übungen besucht. Also ich weiß, sie sind wirklich sehr schwer. Und ich bin dreimal durchgeflogen. Ich habe es dann, glaube ich, beim letzten Antritt tatsächlich geschafft. Also es wäre auch für meine chemische Seite mal ganz gut, wieder ein bisschen da reinzufüllen. Vielen Dank.
Danke sehr.